Bevor es losgeht mit der aktuellen Podcast-Folge, einmal die Frage an euch. Wie geht ihr eigentlich vor, wenn ihr eure Immobilie finanziert? Es gibt da grundsätzlich zwei Möglichkeiten, zu einer Finanzierung zu kommen. Ihr könnt selber zu den Banken gehen oder ihr könnt einen Finanzierungsvermittler nutzen. Stefan und ich haben beim Kauf der ersten Wohnung tatsächlich auch einen Finanzierungsvermittler benutzt. Warum? Weil der einfach mehrere hundert Banken gleichzeitig für einen anfragt und so ein bisschen auch eine Pufferstelle ist, die Unterlagen mit einem gut macht und dann eben auch weiß strategisch, auf welche Banken sollte man zugehen und wo macht das aktuelle Vorhaben Sinn, um es zu platzieren. Es sind dabei mehrere Dinge wichtig, wenn ihr mit einem Finanzierungsvermittler arbeitet. Ihr solltet darauf achten, dass der Finanzierungsvermittler am Ende auch dafür sorgt, dass ihr wirklich eigene Bankkontakte aufbauen könnt, weil das ist wirklich wichtig, wenn ihr als Investoren dann vielleicht auch noch weiter wachsen wollt. Und zum anderen solltet ihr natürlich darauf achten, dass der Finanzierungsvermittler auch darauf spezialisiert ist, auf das, was ihr vorhabt, also sich auskennt mit Kapitalanlageimmobilien, versteht, wie ihr als Investor denkt, das ist zum Beispiel was ganz anderes, wie ein Eigenheimkäufer und eben entsprechend eure Sprache spricht, weil ihr vielleicht auch ein paar Dinge anders machen wollt als bei einer typischen Eigenheimfinanzierung. Wir wollen und haben genau dieses Thema uns auf die Agenda geschrieben, dass wir Finanzierungen für euch leichter zugänglich machen. Und wie machen wir das? Wir machen das zusammen mit der Interhyp. Wir partnern jetzt schon einige Jahre mit der Interhyp, Deutschlands größtem Finanzierungsvermittler. Die haben logischerweise, natürlicherweise das größte Netzwerk zu allen Banken. Und wir haben mittlerweile über 60 Berater von der Interhyp bei uns in der Immocation Masterclass ausgebildet, so dass sie wirklich die Sprache der Kapitalanleger, also von euch sprechen und für euch die bestmögliche Finanzierung finden können. Wenn ihr eine Finanzierung also gerade beantragen wollt, wenn ihr zu einer Finanzierung kommen wollt, weil ihr eine Immobilie kauft, dann geht am besten mal auf immocation.de/Finanzierung. Dort gibt es dann ein Formular, das könnt ihr ausfüllen und dann kommt ihr direkt zur Interhyp in dieses Team, das von Immocation ausgebildet wurde. Also viel Spaß und viel Erfolg mit eurer Finanzierung. immocation.de/Finanzierung. Wir sagen es immer jedem auf diesem Kanal, der jetzt zuhört und vielleicht am Anfang steht, geh niemals ohne Finanzierung zum Notar. Das hast du trotzdem gemacht, oder?
Ja, das war einer. Es gab ein paar schlaflose Nächte in dieser ganzen Immobilienkarriere schon. Das war eine davon. Nicht ganz schlaflos, aber zumindest so, dass es nicht ganz einfach war. Weil dann natürlich mit ein bisschen Hosenträger gesagt, das kriegen wir schon hin. Weil ja auch viel passiert ist vorher, was das Thema Tilgung passiert ist. Aber dadurch, dass man im Ausland sitzt, das dann mit einer Bankennovelle, haben die mir dann erklärt, nicht ganz so einfach ist, dass man das dann anders nachweisen muss. Von der Risikoeinschätzung bei der Bank, das war allerdings auch keine Regionalbank, sondern eine Großbank, die haben das dann nochmal ein bisschen komplizierter. Hat das ein paar Tage gedauert, aber ging dann. Ja, haben wir hingekriegt und war dann ganz gut.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Der Peter ist 48 Jahre alt, hat unfassbar viel gemacht mit Immobilien, ein paar Wohnungen gekauft, dann auch Mehrfamilienhäuser gekauft, eine Doppelhaushälfte gekauft, VV, Holding, Ehegattenschaukel. Alles irgendwie gemacht, was man tun kann. Jetzt macht er ein Neubauprojekt und ich freue mich jetzt sehr, dass wir sprechen, weil das Ganze in einer Lebenssituation, die nicht komplexer sein könnte, mit Familie und vor allem Aufenthalt im Ausland über mehrere Jahre, wie man das unter einen Hut bringt, ist, glaube ich, die super spannende Geschichte hier. Hallo Peter.
Hallo Marco. Schön, dass ich hier bin.
Ja, also erstmal schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist jetzt von Shanghai gerade eine Woche hier. Wir kennen uns aus Monau, aus unserer Mastermind. Ich habe gesagt, das wäre ganz toll, wenn wir ein bisschen deine Geschichte erzählen dürfen, weil es einfach, bei dir passiert alles gleichzeitig im Leben. Und wenn ich dann verstehe, was du mit Immobilien tust, während ich mir ungefähr vorstellen kann, wie der Rest deines Lebens aussieht, dann ist das, glaube ich, sehr erzählenswert. Genau, lass uns quasi vorne anfangen, dass man gesagt, erste Immobilie 2010 in Ingolstadt gekauft. Du kommst daher, erzähl mal, wo du herkommst. Deine Eltern haben irgendwie auch drei Immobilien. Wie kam es zur ersten Immobilie?
Ja, ich bin, wie du gesagt hast, in Ingolstadt aufgewachsen, bin Ingolstädter und war da auch gerne. Von daher kenne ich die Stadt, die Region und alle, was kommen wir später zum Thema Netzwerk. Natürlich auch ein großes Netzwerk, was sich automatisch ergibt, wenn man da aufwächst und im Verein tätig ist und da einfach auch gerne gewohnt hat in der Zeit. Ja, ich bin da aufgewachsen, nach dem Abitur dann allerdings die Entscheidung getroffen, jetzt musst du auch mal raus, musst du mal was anderes sehen. Bin damals zur Bundeswehr gegangen, war 12 Jahre bei der Bundeswehr als eine Offizierlaufbahn und damit natürlich schon durchaus rumgekommen, auch teilweise im Ausland gewesen, um dann nach den 12 Jahren sich irgendwann wieder einzupendeln. Ja, ich habe dann noch in Hannover gewohnt, aber am Ende sind wir, und dann kommen wir dann ja zu 2010, 2011 wieder zurückgekehrt. Da ist eine ganze Menge dazwischen gewesen. Also 15 Jahre, glaube ich, war ich knapp weg. Und dann hatte ich auch noch geheiratet, das ist meine liebe Frau, ja, 2010. Und dann haben wir entschieden, dass wir wieder zurückkehren in den Süden Deutschlands, ja, weil wir da gern herkommen, weil wir da gern wohnen, und das haben wir dann gemacht.
Okay, jetzt hast du es quasi nur fast forward kurz, du hast eine krasse Karriere gemacht bei einem Automobilhersteller, bist da jetzt im Ausland in der CFO-Position in China, das ist quasi der aktuelle Stand. Die Karriere hat dann wahrscheinlich ungefähr zu dem Zeitpunkt auch begonnen und dann hast du 2010 eine erste Wohnung gekauft, schon mit der Idee als Kapitalanlage.
Ja, wir haben damals noch in Hannover gewohnt und ich habe mich damals zum ersten Mal mit beschäftigt, Mensch, wie stellt sich eigentlich auf, auch für die Zukunft, da viel gelesen, viel nachgeguckt, aber das bestätigt ja auch immer wieder, einfach vom Wissen her, von dem, was verfügbar war, noch nie, nicht so wie das heute ist. Ich habe damals dann noch relativ günstig die erste Wohnung gekauft, eine kleine Wohnung, auch vom Preis her, so richtig rational war es nicht, und habe letztendlich viel Spaß gehabt. Wir haben sie dann renoviert, habe sie dann möbliert vermietet, obwohl das Thema Sondervermietung noch nicht so publik war, aber damit auch relativ früh den Cashflow-positiven Vermietungen hinbekommen. Habe das dann 2011 nochmal gemacht, und als dann der Wechsel kam zurück nach Süddeutschland, habe ich mit meiner Frau zusammen unser Eigenheim irgendwann gekauft.
Die Wohnungen waren aber auch schon in Ingolstadt, ne? 2010, 2011. Also du hast eine 2010 gekauft, eine 2011. Und ich meine 2010, 2011, da waren also die Preise schon deutlich niedriger, ne?
Ja.
Da waren auch Einstiegsrenditen wahrscheinlich besser. Da haben nur nicht so viele Leute gesagt, sie wollen Immobilien kaufen. Die Zinsen kamen gerade runter, ne?
Ja, selbst damals gab es schon Stimmen, ja, das ist schon deutlich mehr als früher, ja, das, aber wenn man das vergleicht, kommen wir ja dazu, die erste Wohnung, die hat sich dann gegenüber dem Wert damals, die hat, glaube ich, 65 gekostet für so eine 45 Quadratmeter Wohnung, verdreifacht zu heute. Mhm. Das waren natürlich goldene Zeiten aus der Sicht für die ersten Investitionen. Und wenn man dann Hand angelegt hat, selber was gemacht hat, das haben wir uns dann vorgenommen, da war wirklich was möglich.
Wo kam der Drive her, zu sagen, das mache ich parallel noch?
Der Drive war, ja, in der Phase vielleicht auch getrieben daher, dass man das nicht alles nach extern geben kann. Ja, wir haben gesagt, alles, was wir selber machen können, machen wir selber. Also von Teppich heraus und eigentlich den ganzen Rückbau und dann da, wo es dann darum ging, das fertig zu machen, zu erstellen, haben wir mit Profis zusammengearbeitet. Hatten ein gutes Netzwerk schon damals und haben aber im Finish, das waren jetzt keine gravierenden Sanierungen, sondern es war eher eine gute Renovierung.
Ja. Ja, also die werden auch noch wichtig gleich, die Wohnungen, Stichwort Ehegattenschaukel und in die VV reinkaufen, rein verkaufen und so weiter. 2012 das Eigenheim. Mhm. Das war rückwirkend eine gute Entscheidung?
Sehr gute Entscheidung, mit die wichtigste Entscheidung aus zwei Dingen eigentlich, weil wir uns da auch, ich meine, wir haben beide gesagt, vielleicht ist das nicht, ich sag mal, das Zielbild, wo wir drin wohnen. Heute fühlen wir uns extrem wohl darin, aber wir haben damals aus den Ende 70er, Anfang 80er war das, konnte man sich noch schwer vorstellen, aber wir haben dann sehr viel selbst gemacht. Also wirklich Rückbau bis auf Grundmauern, würde ich sagen, Estrich raus, Fenster raus, bodentiefe Fenster reingemacht, Dach neu und extrem viel Eigenleistung und damit halt auch für uns persönlich eigentlich kennengelernt, wie es funktioniert, so eine Kernsanierung zu machen. Also von Heizung neu, die Fußbodenheizung habe ich selber verlegt. Das sind Tätigkeiten gewesen, wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte mir das später raus in der Erfahrung einfach gefehlt. Und das haben wir gemacht.
Dass zwei Wohnungen plus ein Eigenheim brauchen Eigenkapital wahrscheinlich, das hattest du aus deinem Job dann schon.
Tatsächlich haben da meine Eltern mitgeholfen in der Form, dass wir vor allen Dingen das Problem ist ja nicht so sehr gewesen, dass wir groß viel Eigenkapital. Es war die Phase, wo die Zinsen so niedrig waren, 2012, da reden wir von 1, eher im wenig hinterm Komma.
Das ist 1, schon.
Das, jetzt muss ich korrigieren. Das war 2012. Noch die ersten, nein, wir reden von den ersten, sondern 3, das später.
Ja. Weil 2015 war es genau, dann auf 2 so rund und dann ist es auf 1.
Genau, aber was ich sagen, weil wir haben dann nochmal später ein zweites Darlehen gemacht, um dann die Außenanlage zu machen, da reden wir dann von 1, das stimmt. Aber was wichtig war, ist das Thema Sicherheiten. Ja. Und da können, das kann ich einfach nur jedem empfehlen, wenn er da mit Familie, mit Eltern reden kann, dass man eigentlich auch eine Eintragung macht, ob man vielleicht abbezahlt eine Immobilie, und das war bei meinen Eltern der Fall, dann hilft es extrem früh.
Ja. Ja, du nutzt ja diese Immobilien jetzt dann gleich, genau. Quasi in der aktuellen Zeit, hast du die ja massiv gehebelt nochmal genutzt, ne? Kommen genau. Wir gleich zu. Ja.
Und da kann man eigentlich konnte man auch, und das glaube ich geht heute auch, wenn man natürlich mit einer Sicherheit mitbringen kann und wenn da Eltern mithelfen können, war das Gold wert, war das sehr hilfreich, das hätte man sonst so nicht machen können. Mhm. Ja.
Okay, so, und jetzt 2012 bis 2018 passiert immobilientechnisch nichts. Mhm. Aber dein Leben explodiert.
Ja, also wir sind aus 2, haben wir uns, sind wir auf 5 geworden. Ja, wir haben dann in der Phase 2012, also 2013 kam dann das erste Kind, unser Sohn, dann 2 Jahre später das zweite, auch wir nochmal einen Sohn und unser Töchterlein dann 2018. Das war natürlich eine sehr intensive Phase, das glaube ich, können alle nachvollziehen. Parallel im Job viel Gas gegeben und von daher war der Zeit und der Fokus und auch, muss ich sagen, eigenkapitalmäßig waren wir irgendwo limitiert, weil wir immer noch mit dem Eigenheim extrem viel nach und nach gemacht haben. Also Garten und so Themen, das kennt, glaube ich, jeder, der sich damit beschäftigt in der Phase. Das macht man nicht gleich im ersten Jahr, das kann man nicht durchziehen. Ja.
Also wenn ich sehe, was hier noch auf dem Zettel steht, ich finde, das ist auch sehr, sehr wichtig für viele, die zuhören. Ich meine, jetzt bist du 48, du hast in deinen 30ern, kommt das ja alles zusammen. Ne? Also wenn man dann eben 3 Kinder kriegt und Karrierefokus und ich habe mal einen LinkedIn-Post gemacht, da stand drüber das 30er-Dilemma. Was da eigentlich plötzlich alles war, wo du in deinen Anfang der 20er denkst, so, ach ja, das war eigentlich recht cool das Leben, ne? Hier studieren und schön und so. Und plötzlich musst du alles gleichzeitig die Kette kriegen. Aber worauf ich hinaus will, du hast dann danach jetzt ja wirklich ein Turbo eingelegt in Sachen Immobilien. Wie schnell du das eigentlich ummünzen kannst in etwas, was dir eine Perspektive bietet, wo du zumindest irgendwann nicht mehr angewiesen bist jetzt auf deinen Job. Und das also du hast jetzt nicht mit 25 wirklich gestartet, sondern hast jetzt gesagt, okay, mein 30ern, execute dich Karriere und bau Familie auf. Und dann hast du mit Corona, oder? Nee, 2018 ging es los. Doch, 2018 bist du dann noch nach Mexiko gegangen. Und dann geht's weiter mit Immobilien.
Genau, dann geht's weiter mit Immobilien. Aber vielleicht ein Satz noch zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich war mit, ich glaube, 30, 31 mit der ersten Wohnung schon teilweise zu spät dran. Wenn ich das heute rückblicken, kann ich das jedem empfehlen. Und ich bin ja in eurem Netzwerk sehr Wahnsinn, was da auch an jungen Leuten dabei ist. Ich kann das nur empfehlen. Lieber Zeit lassen, lieber dann nochmal 1, 2, 3 Jahre mehr warten, aber früh beginnen. Der Zinseszinseffekt oder das Thema Wertentwicklung ist halt um ein Vielfaches höher, wenn man früh beginnt. Und das zahlt sich dann aus. Also wir sind dann 2018 nach Mexiko gegangen. Auch wieder erst fokussiert. Man kommt natürlich an mit 3 Kids. Und danach, 2020 kam dann Corona und in mir wuchs dann wieder ganz stark der Immobilienwunsch. Und dann bin ich in Kontakt gekommen mit euch, mit Immocation. Und Familie musste dann zurück, weil es auch nicht einfach war in der Phase aus dem Ausland heraus. Und ich hatte relativ viel Zeit vor Ort und habe mich extrem viel auch beschäftigt mit eurem Content, mit dem, was man lernt, habe mich dann angemeldet. Bei Immocation und über das nochmal ja, eine Schippe draufgelegt, was das Thema Wissen und Herangehensweise war. Das hat mir einfach extrem viel geholfen. Ich kam dann zurück 2020, ein bisschen aufgeladen und dann sollte es losgehen. Dann tatsächlich hat dann jemand aus dem Netzwerk, wie gesagt, ich habe ja gesagt, viel im Verein, mich angesprochen und gesagt, oh, ich werde meine Immobilie nicht los.
Was war auch,
das war, bitte?
Was denn für ein
Verein? Mehr Sparten, aber vor allen Dingen Fußballverein. Ja. In der Phase, ich war davor schon im Vorstand und man kennt dann einfach extrem viele und in der Phase, wo ich dann zurückgekommen bin, habe ich wieder mitgeholfen. Und wir kamen dann so ins Gespräch. Und der sagte, ich werde die nicht los, war auch nicht gut gemakelt, würde ich sagen. Dann habe ich gesagt, okay, lass uns eine Möglichkeit finden, obwohl ich eigentlich noch, ich sag mal, in Mexiko war, noch ein halbes Jahr, glaube ich, und habe das gar nicht so richtig durchdacht, wie ich es dann eigentlich hinkriege, dass wir sie dann auch sanieren, weil das war das Ziel. Und habe da in der Phase zum ersten Mal mich beschäftigt mit, ich sag mal, einer Sanierung remote, wie man das heute bezeichnen würde. Ja.
Und wie hat das funktioniert?
Auch wieder Verein, ja. Ein sehr guter Freund, den habe ich gefragt, der ein Händchen dafür hat, der auch eine handwerkliche Ausbildung hat und daher noch näher die Sprache der Handwerker spricht. Das halte ich für extrem wichtig. Den habe ich gefragt, ob er für, also natürlich nicht unentgeltlich, sich kümmern möchte und wir das dann über WhatsApp, über Telefonie abwickeln können und da einfach das Thema durchfahren. Mir war klar, weil durch die Erfahrung der Vergangenheit, dass das kein Hexenwerk ist, dass man das durchsteuern kann, wusste, dass wir nicht Kern sanieren müssen, wie jetzt Heizung noch komplett raus, die Elektrik komplett neu, das kam dann ja später, aber da wusste ich, dass das eine intensive Renovierung wird, die kann man machen. Ja, und da haben wir uns dann damit beschäftigt und das hat sehr gut funktioniert.
Du hast mir noch gesagt, das war, nee, nochmal zu der Partner, weil die wird noch ganz wichtig. Also er heißt mittlerweile Schnuckelhase. Also er ist ein ganz, ganz wichtiger Mensch für dich
geworden. Ja, ist ein ganz wichtiger Mensch.
Jetzt Wie kommt man dazu? Aber wenn man es im Nachgang hört und aufgebaut hat, ist es sehr, sehr klar, wie es dann läuft und dann ist es toll. Aber wenn das initial startet, ich meine, du bist dann nicht da und sagst, da ist was zu sanieren, dann überlegst, dann sprichst du jemand an, dem bezahlst du was, wo du einfach sagst, da gehe ich ins Risiko, oder du sagst, wenn das Ding nachher durch ist, in Abhängigkeit vom, weiß ich nicht, Gewinn, also ich meine, du verkaufst jetzt ja nicht, du hältst ja die Einheiten, aber wie hat das für dich funktioniert, dass du, das muss ja auch in die Rechnung noch passen.
Ja, erstmal ist wichtig, dass man sich vertraut und dass das funktioniert, ja, dass man eine enge Verbindung hat und das nicht so ganz, ich glaube, so zieht es auch auf, dass man einfach auf einer partnerschaftlichen Ebene das bespricht. So, natürlich möchte ich es nicht, also war auch wichtig, das habe ich von Anfang an gesagt, dass er nicht irgendwie als unentgeltlich, dass er dafür was bekommt. Wir haben auch zwischen Boni vereinbart für gewisse Meilensteine, grob besprochen, nicht groß fixiert, nicht irgendwie einen Vertrag gegossen. Aber ich habe gesagt, wenn wir da angekommen, dann wäre das eine und wenn wir fertig sind, dann machen wir auf alle Fälle nochmal was fix. Das hat für ihn super gepasst und das hat für mich super gepasst. In der Gesamtkonstellation war es dann so, dass wir sehr viel telefoniert haben und natürlich uns da rein bewegt haben, wie wir es denn gestalten, ja, wie wir das eine. Und heute ist es so, wenn ich jetzt ein bisschen nach vorne gucke, dass das fast blind funktioniert. Ja, ich bin kaum noch in so Kleinigkeitenentscheidungen drin. Der weiß dann schon, wie wir das machen und wie das in unserem Sinne eigentlich umgesetzt werden. Also wir arbeiten heute noch eng zusammen.
Ja, ja, ja. Und das ist, wie gesagt, Wahnsinn. Du machst das aus China heraus aktuell. Ne? Das ist ganz toll. Du hast nur gesagt, 2020 das Doppelhaus ohne Finanzierung erstmal gekauft. Hattest das Eigenkapital dafür? Hast du auch dann, ich meine, du hast jetzt von 2012 bis 2018, 2019 Karriere gemacht. Da hast du ein bisschen was gespart oder wie konntest du dir in dem Fall ein Doppelhaus
Ich habe, also mein Ersparnis war vor allen Dingen, dass wir auch in den anderen Themen mit gut getilgt haben. Ein bisschen was war da, aber vor allen Dingen war das eigentlich eine 100% Finanzierung, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe dann die Sanierung teilweise getragen, die habe ich so ein bisschen mitkalkuliert, aber das war möglich. Das ist natürlich auch möglich, wenn man ein gutes Angestelltenverhältnis hat, weil das Thema Bonität da schon zählt. Das muss also man einfach.
Kann man sich jetzt vorstellen, du bist jetzt CFO für eine Länderorganisation, kann man so sagen. Ne? Kann man sich vorstellen, dass da natürlich ein gutes Gehalt, eine gute Bonität dahinter steht. Damals wahrscheinlich noch nicht ganz den Job gehabt, aber auf dem Weg dahin. Ne? Also hat auch schon eine gute Bonität. Aber du hast diese ersten beiden Wohnungen und das Eigenheim nicht eingesetzt für das Doppelhaus. Hast du nicht gebraucht. Die waren zwar, kommen wir gleich zu eben, du hast die ja als über 10 Jahre Volltilger, also Wahnsinn, wie schnell man dann sowas runtertilgen kann auch, und die haben sie ja trotzdem getragen und so, also waren halt, ne, 2012 noch andere Einstiegspreise, aber die hast du dafür nicht eingesetzt. Ja. Du bist das, also wir haben es auch schon gemacht, wir sagen es immer jedem auf diesem Kanal, der jetzt zuhört und vielleicht am Anfang steht, geh niemals ohne Finanzierung zum Notar. Das hast du trotzdem gemacht, oder?
Ja, und das war einer. Es gab ein paar schlaflose Nächte in dieser ganzen Immobilienkarriere schon. Das war eine davon. Nicht ganz schlaflos, aber zumindest so, dass es nicht ganz einfach war. Weil dann natürlich mit ein bisschen Hosenträger gesagt, das kriegen wir schon hin. Weil ja auch viel passiert ist vorher, was das Thema Tilgung passiert ist. Aber dadurch, dass man im Ausland sitzt, dass dann mit einer Bankennovelle, haben die mir dann erklärt, nicht ganz so einfach ist, dass man das dann anders nachweisen muss. Von der Risikoeinschätzung bei der Bank, das war allerdings auch keine Regionalbank, sondern eine Großbank, die haben das dann nochmal ein bisschen komplizierter. Hat das ein paar Tage gedauert, aber ging dann. Ja, haben wir hingekriegt und war dann ganz gut. Und
okay, toll. So, dieses Doppelhaus trägt sich von selbst, hast du mir gesagt. Also zahlt sich ab, hat irgendwie 1.000
Euro. Ja, mittlerweile, das ist ja, das propagiert er ja auch. Vielleicht nicht im Tag 1 drauf gucken, aber das wächst halt dann so rein. Und muss man, glaube ich, einfach ein bisschen sich reinwagen. Aber ich hatte schon ein Grundgefühl, dass man das da reinwachsen lassen kann.
Du hast 4% Tilgung auch vereinbart, was ja viel ist. Und 2020 noch mit sehr niedrigen Zinsen.
Ja. Ja, das 10 Jahre. Ja, habe ich noch nicht genug Immocation gelesen gehabt
und gesehen ja, gehabt. Ja, gut, aber du nutzt, der Punkt ist ja, wenn man mehr tilgt, bindet man ja Kapital in der Immobilie. Wie wir aber gleich sehen werden, holst du dieses Kapital ja jetzt wieder raus, ohne die Immobilien zu verkaufen.
Genau.
Also du nutzt es ja dann schon wieder, das Geld, deswegen ist ja, passiert da nicht viel. Genau. So, jetzt kann man sich vorstellen, also das ist schon ja recht intensiv und jetzt geht's weiter. 2021 habe ich hier stehen, machst du erstmal die Ehegattenschaukel, du gründest eine Holding und VV GmbH und kaufst Mehrfamilienhaus und noch mehrere Sachen. Jetzt fangen wir mal an, Ehegattenschaukel mit der allerersten Wohnung. Erklär mal ganz kurz, was du da gemacht hast.
Wie gesagt, habe ich ja dann kennengelernt, 2010 war die erste Wohnung, 2020 haben wir jetzt gerade gesagt, kommen wir ungefähr zurück aus dem Ausland. Und dann habe ich die erste Wohnung an meine Frau verkauft.
Weil man sie nach 10 Jahren halten, steuerfrei privat verkaufen kann.
Steuerfrei privat verkaufen kann, ohne und das und damit auch nochmal eine neue Abschreibung generieren, glaube ich, bekannt. Ein tolles Modell haben wir damals angewandt. So, erste Mal, sagen wir, Eigenkapital neu generieren aus dem Verkauf an die Frau.
Genau, ganz kurz trotzdem, glaube ich, erklären, ist immer gut, wenn man es in 2 Stichpunkten macht, für die es nicht kennen. Du hast es mit dir, deine Frau hat es über eine Bank finanziert. Also jetzt ist die Wohnung, was hast du gesagt, 65 hat die gekostet. Du verkaufst sie an deine Frau für, weiß ich nicht.
185, glaube ich, waren es.
Ah ja, wow, ja, genau. Das Geld kann sie sich von der Bank holen, weil die Bank sagt, ah ja, die Wohnung ist ja 185 wert. Ihr könnt das so hindeichseln ja vom Kaufpreis, dass sie sich wahrscheinlich danach weiter von selbst abzahlt und deine Frau irgendwie nichts draufzahlt. Aber plötzlich, und die war ja voll getilgt auch noch, plötzlich hast du also 185.000 Euro auf dem Konto.
Genau.
Ne? Von der Bank. Ne? Okay. Genau. Und die Abschreibungsgrundlage, ne, für die Wohnung, die jetzt bei deiner Frau ist, die ist deutlich höher, weil die jetzt wieder mit 185 quasi startet.
Genau.
Okay, das ist schon mal super smarte Move.
Und also wir haben, um es zu ergänzen, nicht ganz komplett durchfinanziert, sondern mit Verkäuferdarlehen, um genau das zu schaffen, dass man es auslevelt auf die Miete. Ja. Ja. Also wir haben Verkäuferdarlehen teilgemacht, deswegen war es nicht ganz so hoch, aber so, dass es halt sich auslevelt auf die Miete, das passt.
Ich bin genau an dem Punkt, werde es sehr wahrscheinlich jetzt in den nächsten Monaten umsetzen, erste Wohnung 2015 gekauft. Jetzt ist das Jahr 2025, die wird jetzt auch an meine Frau dann sehr wahrscheinlich übergehen und wir machen genau das gleiche Spiel und leveln das aus, dass es sich für sie von selbst abzahlt, alles safe ist quasi und dann kriegen wir das Eigenkapital privat aufs Konto steuerfrei, weil wir schon 10 Jahre gehalten haben. Okay, zweite Wohnung geht dann aber in deine VV GmbH, die du neu gründest.
Genau, da habe ich dann das zum ersten Mal angewandt, das mir auch so ein bisschen überlegt, dass man ein Modell schaffen muss, wo man... Das letzte Mal im Jahr 21 kam zurück aus dem Ausland, habe viel gelesen, viel Videos geguckt und war ein bisschen, aufgeladen, ja, und habe dann die Holding und die VV gegründet, erstmal nur die beiden und auch mit dem Ziel jetzt da Einheiten aufzunehmen, ja. Da habe ich dann die zweite Wohnung, die ja auch dann getilgt war, reinverkauft und habe sie auch wieder uns natürlich teilweise ausbezahlt und hat die erste Einheit drin. Und mit dem Geld aus dem, was ich eben gesagt habe, aus dem ersten Verkauf an mit der Ehegattenschaukel plus dem, hatten wir jetzt Eigenkapital und konnten...
Die VV hat das mit einer Bank finanziert?
Die hat es mit einer Bank finanziert. Die ist neu gegründet, das ging. Man hat eine Sparkasse von Anfang an gleich mitgetragen und hat dann gesagt, ich hatte es halt ausgestattet, hatte ja ein bisschen Eigenkapital und haben dann auch die fast 100% finanzieren können in der Phase.
Lass mich kurz einen Satz ergänzen für alle Zuhörer, die das vielleicht nicht kennen. Also eine VV GmbH ist eine vermögensverwaltende GmbH. Ja. Die ist von der Gewerbesteuer befreit, wenn sie nur Vermögen hält, also keine Immobilien handelt, aber hält, mal ganz oberflächlich formuliert. Das heißt, wenn in dieser VV GmbH Cashflows entstehen, werden die relativ entspannt, niedrig versteuert. Aber man hat halt zumindest erstmal nicht den Vorteil, dass man nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen kann. Das kann man mit Immobilien tun, die man privat hält. Und jetzt kann diese von dir neu gegründete Peter VV GmbH, nennen wir sie mal, die kann quasi zu einer Bank gehen und sagen, ich will Geld aufnehmen und will von Peter privat eine Wohnung abkaufen. Das tut sie, funktioniert dann quasi ähnlich wie mit der Ehegattenschaukel, nur dass es in die VV reingeschaukelt wird und plötzlich hast du auf privater Ebene Geld, während eine Wohnung in einer VV GmbH liegt, die von dir schon entwickelt ist, gemanagt ist, sie sich dort von selbst abbezahlt und da drin auch noch auf die Erträge sehr viel weniger Steuern bezahlt. Mhm.
Nicht im ersten Jahr, weil das muss ja erstmal anlaufen und da hat ein Teil noch Sanierung, aber natürlich, und da sind wir bei dem Punkt, wir haben ja oft die Diskussion, wann lohnt sich eine VV GmbH? Ich habe für mich früher entschieden, dass man halt natürlich eine Investitionsphase hat, man schafft aber so ein als juristische Person ein zweites, nicht ich, aber eine zweite juristische, also eine juristische Person neben sich und kann natürlich damit auch arbeiten und perspektivisch was anfliegen, was planen und das Kernmodell, was wir eigentlich heute machen, dass wir halt auf der Privatseite Themen verwirklichen, auch mehr und mehr, die dann perspektivisch nach 10 Jahren, und so ist das Modell aktuell möglich, dann auch dort reinverkaufen und nicht extern verkaufen müssen, sondern damit an die VV verkaufen und damit uns wieder selber Eigenkapital zurückführen. Ja.
Auf der Privatseite. Weil wir, wenn du jetzt sagst, du entwickelst Immobilien, redest du davon, dass du sanierst oder gar neu baust, wo wir gleich ganz am Ende zu kommen, weil du das eben auch tust. Das machst du aber im privaten Bestand. Wenn man saniert oder also irgendwie große steuerliche Verluste generiert, im Idealfall ist das nicht wirklich Cashflow negativ, aber es hat hohe steuerliche Verluste, dann hat man die natürlich sehr gerne auf privater Ebene. Könnte ich mir vorstellen, dass man die in deiner Gehaltsklasse auch sehr genießt, wenn man privat steuerliche Verluste hat. Die nimmt man quasi da mit und dann kann man es irgendwann, wenn die dann sehr gut läuft, die Immobilie, dann kann man sie nach 10 Jahren steuerfrei in die VV überführen, zieht so wieder noch Eigenkapital raus und da läuft sie quasi von selber weiter. Mhm.
Richtig. Und dadurch vielleicht auch nochmal ein Aspekt. Man macht natürlich so eine GmbH auch groß über die Zeit, ja. Man verkauft rein mit einem Verkäuferdarlehen. Ich kann mir ja später auch nochmal überlegen, ob ich auch das Verkäuferdarlehen dann einlege, ja. Die Werte, die damit entstehen, auch an, an freien Werten, die auch, die sozusagen als Assets dann eine Bank sich anschaut und sagt, okay, wie viel Wert ist eigentlich in so einer VV, lässt sich damit auch über die Jahre größer werden lassen. Und damit bekommt und das kleine Kind einer GmbH über Jahre, wenn es dann anwächst, schon einen Umfang, was dann irgendwann selbstständig zur Bank gehen kann und sagt, ja. Und da sind wir dann, das dauert aber ein paar Jahre, dass dann die selbst zur Bank gehen kann und sagt, jetzt würde ich gerne nochmal eine Wohnung ankaufen. Und wenn man es dann bewertet, sieht es die Bank dann anders. Ja.
Und jetzt ist deine Strategie, was du mir vorhin, das eben, was wir gerade grob umrissen haben. Du hast dann gesagt, jetzt kaufe ich jedes Jahr Wohnungen, Mehrfamilienhäuser, die kaufe ich privat, mit dem Plan, sie nach 10 Jahren in die VV zu verkaufen. 2021 hast du sie gegründet. Das heißt, die ersten kannst du verkaufen 2031. Das heißt, in den Jahren 31, 32, 33, 34, 35?
Nee, wir haben ja die 6b-Rücklage und so weiter. Das heißt, okay. in der VV GmbH haben wir kürzere Zyklen. Ja. Was richtig ist, ist, ich verkaufe dann auf der Privatseite und verkaufe dann irgendwann nach 10 Jahren, wenn sie gehalten wurden, im Privatbereich rein in die VV.
Also okay, du hast vollkommen recht, nichts damit zu tun, wann die VV gegründet wurde, genau. Aber du hast die Projekte, das Doppel, das 2020 gekaufte Doppelhaus ist das erste, was es in die VV schaffen wird 2030.
Richtig.
Und dann hast du in den Jahren 2030 bis 35 jetzt mal, so ist quasi die Strategie, wandern eine ganze Menge Immobilie von Privat-Peter in die VV-Peter. Mhm. Und dann hast du privat sehr wahrscheinlich da ziemlich viel Geld liegen und eine prall gefüllte VV GmbH.
Im Idealfall verkaufen wir das so, dass dann Wertsteigerung stattgefunden hat. Das sieht ganz gut aus. Und das ist unser Weg, sich dann auch in das Thema einer finanziellen größeren Freiheit, wenn man das bescheiden sagen darf, reinzubewegen. Ja, weil das gibt dann schon ein Grundgefühl, dass man sagt, okay, das dauert auch viele Jahre, aber irgendwann kann die VV das aufnehmen. Ja, und das meinte ich eben auch. Das dauert halt erstmal, bis so eine GmbH anläuft. Deswegen darf man nicht nur die Frage stellen, wann lohnt sich das jetzt nur vom Cashflow her, sondern man muss eigentlich irgendwann gründen und dann auch ein paar Jahre vielleicht mit Strukturkosten in Kauf nehmen. Aber später raus, ist sie dann reif, ist sie dann, steht sie stabil da? Und das ist ein ganz wichtiger Faktor für mich zumindest, für uns beide.
Vor allem, wenn du jetzt mal sagen, das ist ein Zeithorizont von zwischen 10 und 15 Jahren, in denen diese Strategie zur finanziellen Freiheit führt, kann sich jeder vorstellen. Ne? Wir reden jetzt nochmal, du hast dann ein 3er-Mehrfamilienhaus, mehrere Wohnungen, noch Mehrfamilienhäuser, große Objekte mit Potenzial, du hast Bauen, kommen wir jetzt gleich zu, aber so, das ist das Volumen, was du in diesem, was der Privat-Peter über 5 Jahre irgendwie für sich realisiert und was dann 10 Jahre später in der VV landet, so ganz grob. Ne? Das heißt, wir haben einen Zeithorizont von ungefähr knapp 15 Jahren wahrscheinlich irgendwie. In dem Zeitraum löst du das Thema finanzielle Freiheit. Und das ist ja auch spannend, weil du ja eben nicht mit 25 angefangen hast, zumindest nicht im großen Stil, das zu machen. Das aber jetzt deine Bonität, deine finanzielle Energie auf diese Art und Weise umsetzt, dass du in diesem relativ kurzen Zeitraum zur finanziellen Freiheit kommst. Ne? Und wir reden so viel darüber, auch in diesem Podcast hier, dass wir sagen, also finanziell frei in 35 Jahren ist eine relativ sichere Nummer. Das ist nicht so schwierig, wenn du jetzt sagst, ich kaufe jedes Jahr eine Wohnung, die sich von selbst abzahlt, machst das über ein paar Jahre und die liegen dann da 30 Jahre und zahlen sich runter und so. Das ist so das Altersvorsorge und super gut und sollte, glaube ich, wirklich absolut jeder tun. Und dann reden wir davon, dass Leute sagen, ich möchte aber finanziell frei sein in den nächsten Jahren und nicht mehr arbeiten müssen. Je kürzer du den Zeitraum wählst, desto viel riskanter wird das Spiel. Du musst nämlich plötzlich anfangen, Immobilien zu handeln, sehr viel schneller, sehr viel mehr Eigenkapital aufzubauen und dich hohen Risiken aussetzen. Wenn du das extrem sportlich und schnell tust, ist so meine Erfahrung, wir machen jetzt Immokation seit 10 Jahren, ich habe mit sehr vielen Leuten gesprochen, ist so meine Erfahrung, so 7, 8, 9 Jahre ist so der schnellste Zeitraum, wo die Leute plötzlich sagen, jetzt habe ich eigentlich ein Konzerngehalt, was ich mir rausnehmen kann aus irgendwas, was ich mir aufgebaut habe. Das ist so, und die sind zwischendrin schon öfter an einem Punkt gewesen, all in zu sein und hohe Risiken eingegangen. Ne? Wenn da der Markt dreht, kippt, passiert auch was Schlimmes. In deinem Modell, das halte ich für nicht allzu riskant, was du da machst. Du kaufst privat sauber die Immobilien, die funktionieren in sich. ob wenn die sich im Wert etwas schlechter entwickeln, ja, dann geht dein Projekt nicht ganz so gut aus, aber es fällt nicht um. Und du hast einen relativ sicheren Weg, der in knapp 15 Jahren realisiert ist, finde ich sensationell.
Ja, es muss ja für sich selbst so ein bisschen entscheiden. Mir ist es wichtig, dass es Spaß macht, ja, dass es und diese Gelassenheit bleiben kann. Ich habe beruflich also wirklich viel Zeit, die ich da investiere, und ich bin auch gern mit meiner Familie zusammen. Das heißt, es muss auch noch laufen können. Und von daher ist das Schöne an Immobilien die Langzyklichkeit, die man schaffen kann. Und wenn man das mit einer Gelassenheit macht und Stück für Stück weiterbaut, dann führt daran eigentlich kein Weg vorbei, was du beschreibst, dass man dann das so entwickeln kann, dass es dazu führt, dass man auch gelassen auf sein Leben finanziell zurückblicken kann, weil es automatisch so kommt. Ja.
Wie kriegst du das unter einen Hut? Das ist die große Frage, die hier drüber steht. Also jetzt aus China heraus, zwischendrin Mexiko, mal kurz 1,5 Jahre wieder in Deutschland, 3 Kinder, Konzernkarriere, die zu einem CFO-Job führt. Wahnsinn.
Ja.
Hast du mehr als 24
Stunden? Nein, und ist für alle natürlich erstmal eine extra Meile, die man gehen muss. Das möchte ich schon nicht bestreiten. Ja. Es gibt schon viele Momente, wo ich sehr früh morgens oder auch am Wochenende vor allen Dingen meinen Zeitslot habe. Wichtig ist mir aber zu sagen, ich habe von Anfang an Alex, mein Kumpel, kam ja eben zur Sprache. Mittlerweile sind noch ein paar mehr dazugekommen. Mehrere, die ich halt sehr lange kenne, ja, die mit denen ich auch schon auch auf der Vereinsseite einiges umgesetzt habe. Da ist jemand, der hilft mir auf der Backoffice-Seite, so nenne ich das, und da ist halt sehr inspirierend, was Markus Befort beschreibt. Damit beschäftige ich mich. Wie kann man das remote aufsetzen? Wie kriegt man eigentlich einen Workflow hin, dass man jetzt über Kaya und Todoist Zuweisungen hat, wo jeder genau weiß, wann er mal wieder ein Thema abzuarbeiten hat. Das sind so kleine Prozesse, die extrem hilfreich sind, um Sachen abzuarbeiten. Am Ende ist es so, ich muss es aus dem Ausland heraus steuern können, und ich kümmere mich um die Kernthemen: Finanzierung, natürlich Ankauf und Projektentwicklung. Das sind so die Kernbereiche, die kann man aber sich zurechtlegen, mit denen beschäftige ich mich einfach sehr, sehr gerne. Alles vor Ort Handwerker führen, die Bauprojekte jetzt mittlerweile umsetzen, das macht Alex vor Ort. Wir telefonieren, er ist so mein Anker auch. Ja, wenn ich aus dem Büro komme, spät abends mit einer Zeitumstellung, es ist hier noch Nachmittag, und dann stimmen wir uns kurz ab, kennen uns jahrelang, und es funktioniert. Und da bin ich sehr, sehr dankbar und sehr, sehr froh. Und es bringt uns für uns beide auch, wir halten eine Verbindung, und es ist so mein Anker auch in die Heimat zurück. Von daher, Stichwort Spaß, ist es keine Belastung, sondern es ist einfach auch einfach was Zusätzliches, was wirklich sehr erfüllend sein kann.
Ja. Also wirklich, wirklich Hut ab. Du bist Immobilienunternehmer, muss man wirklich so sagen. Aber nebenbei, du hast einen brutalen Job. Super smart natürlich auch. Also dieser Job gibt dir eine Bonität, was wir mal als finanzielle Energie bezeichnen, die natürlich wertvoll ist, die aber auch ihre Grenzen hat. Ich gehe davon aus, dass der Job dir nicht jedes Jahr 5 Millionen bringt, weil dann würdest du es wahrscheinlich noch anders machen können. Ja. Aber es bringt ein gutes Geld, aber nicht, dass du einfach sagst, nur weil, und an dem Punkt waren Stefan und ich auch, dass wir das mal ausgerechnet haben, wir waren ja auch auf einem Konzernkarriereweg, und vielleicht wären wir irgendwo da hingekommen, wo du jetzt bist mal, und dann haben wir uns hingeschrieben, was gibt's da wahrscheinlich für Gehälter und so. Und dann haben wir, also, aber Feierabend kannst du dann auch nicht machen, wenn du nebenbei nicht was startest, ne? Also kannst du es auch nicht sagen, mit Mitte, Ende 40, jetzt habe ich so viel Geld verdient im Konzern, das reicht jetzt schon, ne? Jetzt habe ich für immer genug Geld, so läuft's nicht, sondern du musst das Geld massiv irgendwie nebenbei ins Arbeiten bringen, und dann ist es super smart natürlich, diese Bonität, diese finanzielle Energie wirklich zu nutzen, und dann wirst du nebenbei Immobilienunternehmer und setzt aber Strukturen auf, wenn ich mir das vorstelle, also du bist ja wie so, du bist den ganzen Tag in deinem Job, brutal beschäftigt, und dann hast du dein To-Do-ist, deine Prozesse, deine Abläufe für dein kleines Unternehmen, was irgendwie halt ja auch funktionieren muss, und dir das so aufgesetzt, also Hut ab davor, es ist, glaube ich, wahnsinnig inspirierend. So, QNG.
QNG,
ja. Ja, also lass uns noch über Bauen reden, weil wir selber machen ja auch, wir haben ja PLMS haben wir gegründet, einen kleinen Mini-Bauträger quasi, zusammen mit zwei Freunden, wo wir QNG Neubauten herstellen und abverkaufen. Das erste Haus ist gerade abverkauft, also es steht noch nicht, wir heben jetzt gerade die Gruben aus, aber es ist ein super Modell für Kapitalanleger quasi, die eine hohe Steuerlast haben. Und du bist jetzt selber dein eigener Bauträger. Und bist ja auch sozusagen ein Kapitalanleger mit einer hohen Steuerlast, weil du eben ein Gehalt auch hast und so. Erzähl mal, was du da machst.
Ja, also QNG, ich war mehr in aller Munde, habe begonnen da 2022 noch, da habe ich noch nicht ganz rangetraut mit dem ersten Objekt. Die Kernidee mit dem, was wir machen, und ist eigentlich Bestand in die Neuzeit führen. Das, was ihr jetzt mit Longevity habt, ich habe das ja mal erzählt, ist so unser Treiber für das Thema Immobilien. Wir wollen
Longevity
nicht,
für Immobilien, so hast du es genannt.
Longevity für Immobilien. Wir wollen Bestand in die Neuzeit bringen. Und deswegen, Kernidee war, wir haben ein 80er Jahre Einfamilienhaus gekauft, haben das aufgestockt und haben dann hinten angebaut. Ja, die Immobilien der 80er Jahre haben oft große Grundstücke und haben auch noch Platz, dort was zu schaffen. Und so kamen wir eigentlich dazu, dass man Themen erweitert und auch den Bestand so in eine Größe bringt, wo man sagt, da macht es dann auch Spaß. Und dann haben wir angebaut, haben damals gesehen, dass es tolle Förderungen gibt und haben es erste Mal dann dort angebaut, und das gilt dann als QNG Neubau, ja, und so. Und
was deshalb, ich gar nicht wusste, dass das geht. Super spannend, ne?
Ja.
Erklär nochmal kurz, warum ist das toll, wenn man QNG ist?
Also vielleicht ein Satz noch dazu. Wir bauen den Anbau ohne Keller, ja, weil wenn wir ein Einfamilienhaus nutzen, haben wir den Keller und packen dort die ganze Technik rein und haben hinten raus dann den Anbau, der dann natürlich nochmal auch einfacher und in der Kostenstruktur attraktiv gebaut werden kann. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, warum sich viele nicht an Neubau rantrauen, weil man denkt, das ist so hohe Kosten, das kriege ich ja nie wieder in der Rendite zurück. So. Gleichzeitig bietet QNG extrem hohe Abschreibungen. Man kann über 50% in den ersten 10 Jahren, glaube ich, besser. 6, 7 Jahre, ja, weiß ich jetzt genau, jetzt im letzten Modell, haben wir es drin, abschreiben, und das ist natürlich dann auch steuerlich hoch.
Wenn man vermietet, ne?
Wenn man vermietet, ja.
Also wenn ein Kapitalanleger nachher diese Wohnung kauft oder wenn du selber damit in die Vermietung gehst.
Ja.
Okay, es sieht wunderschön aus, ne? Also man hat hier Bilder, wir werden das auf jeden Fall einblenden für die, die das auf YouTube sehen. Ganz, ganz, ganz tolles Haus geworden. Okay. Und jetzt erzähl mal ganz kurz den, es ist komplex in den Zahlen, weil das immer ein Steuermodell ist und man das sich über die Zeit dann wirklich angucken muss. Aber kannst du irgendwie umreißen, was der Business Case für dich dahinter ist, wie das nachher ausgeht?
Ja, wir haben es ein bisschen angegeben, ja, auch in dem, was wir mal vorher angeguckt haben. Es sind auf alle Fälle Eigenkapitalrenditen, die man dann schaffen kann, die dreistellig sind. Ja, und das sind natürlich Hebel, die man da in Bewegung setzt durch die Wertsteigerung und durch die Abschreibung, die hochattraktiv sind, die aber nur gelingen, wenn man es eigentlich verbindet. Ja, das ist unser Weg, dass man aus Bestand plus Neubau, also auch auf der Bestandseite gibt es tolle Sanierungskredite und mit Tilgungszuschüssen, und das in der Kombination schafft, dann ist eine Wertsteigerung möglich, nur auf dem Papier, weil wir ja nicht verkaufen, die hochattraktiv ist. Und ja, das macht dann natürlich auch Spaß. Nicht nur das Bauen und das Schaffen von Werten, das ist das, was uns antreibt, sondern natürlich dann auch, was in der Wertsteigerung nachher wirklich ankommt.
Und das ist, ich darf es hoffentlich vorlesen, ne? Du hast hier ungefähr 2 Millionen Investitionen, wovon irgendwie 700.000 Euro das Haus und das Grund, der Rest sind quasi, steckst du zusätzlich rein.
Invest, ja.
Invest, Bauarbeiten. Und du baust dann ganz grob, also Gesamtgig für 5.000 auf dem Quadratmeter.
Ja, das ist dann halt die Kalkulation, was ich denke, dass es von Gebäudewert sicherlich hat. Und dann kann man es ja hochrechnen.
Ja. Was ja viel ist, also für 5.000 auf den Meter einkaufen, da müssten sehr ordentliche Mieteinnahmen reinkommen, damit das überhaupt funktioniert. Dadurch, dass du aber so eine extrem hohe Abschreibung hast, weil du hier ja zwei Sachen noch kombinieren kannst, rechnet sich's quasi durch den Steuervorteil, den du kriegst. Und so kannst du neu bauen und für dich im Bestand halten. Und hast dann quasi einen, also die trägt sich dann von selbst.
Vorsteuer
trägt sie sich nicht von selbst vermutlich. Nachsteuer trägt sie sich von selbst. Und so hast du da Neubauten hingestellt, die wieder dem Privatpeter gehören, die aber irgendwann der Peter VV gehören vermutlich.
Genau, die sind, es ist dann, wird auch, muss auch, wird auf der Privatseite auch aufgeteilt. Das heißt, das sind dann einzelne Wohnungen, die dann auf der Privatseite existieren und die dann sicherlich nach 10 Jahren einzeln abverkauft in die VV verkauft werden können, oder uns fällt noch was anderes ein, aber so einfach das Kernmodell, ja. Weil du gesagt hast, 5.000 pro Quadratmeter Bau, das ist natürlich alle Kosten drin, ja, mit Ankauf von dem alten Objekt, Bestandsobjekt, in, nicht und das ist ja, ja, genau, und das sind nicht die reinen Baukosten. Wir bauen ungefähr für unter 3, aber mit allem zusammen, das war wahrscheinlich das erste Objekt, das heißt, wir haben jetzt noch eins gefunden, wo wir noch mehr Potenzial haben, weil das ein sehr, sehr großes Grundstück ist. Und dann kann man, wenn man den Bestand nutzt, aufstockt und anbaut, sehr viel neue Wert schaffen. Das ist dann, ich glaube, da sind es so aus 100, 150 Quadratmeter, 500 Quadratmeter Wohnfläche, die da dann umgesetzt werden können. Das macht dann schon sehr, sehr viel Spaß.
Jetzt frage ich nochmal aufs ähnliche Thema, weil das treibt mich einfach um, wenn ich mit dir rede. Hast du noch irgendwie Zeitmanagement? Wie steuerst du dich selber? Das muss ja einfach Wahnsinnspensum sein.
Ja. Ich habe Samstag für mich und die Familie, Sonntagvormittag ist mein Bürotag, wo ich eigentlich sehr früh aufstehe, bis mittags die Sachen abarbeite, sehr konzentriert, zwischendrin die Telefonate führe. Aber ich bleib dabei, das ist ein Projekt, und wenn wir die Handwerker, was unser Netzwerk ist, ja, nicht jedes Mal neu ausschreiben und mit 10 verschiedenen Angeboten agieren, sondern das ist ein sehr, sehr valide und bestehende Kooperation, mit denen wir haben. Das ist extrem wertvoll. Die steuert alle da nichts aus. Das heißt, wir kündigen an, es gibt ein neues Projekt, die machen ein Angebot, das fließt alles ein in den Finanzierungsplan. Wir sprechen das mit meinen Banken ab, die wir lang kennen. Und dann geht's los. Und dann fahren die das vor Ort durch, dann gibt's Probleme, die klären wir kurzfristig am Telefon, und die mittelfristigen Themen, dass die Rechnungserstellung und was halt sonst an administrativen Themen sind, die steuere ich dann halt am Sonntag meistens durch. Ja. Und das macht mir aber nicht Spaß. Ja. Das ist toll, wenn man dann, jetzt bin ich ja ab und zu da mal, und dann schaue ich, wo die Projekte stehen, und das ist eine hohe Befriedigung, ist einfach so.
Ja, ja. Hausverwaltung ist irgendwie...
Da gehen wir gerade rein, weil ich merke, dass das jetzt grenzwertig ist. Ja. Das geht nicht mehr. Ich habe jetzt gerade das eine, was du gerade erwähnt hast, in die Vermietung gebracht. Das kann man auch bis zum gewissen Grad remote machen. Ja, mit Online-Tools, mit Kennenlerngespräch vor Ort macht einer erst die Besichtigung, gute Exposés machen. Das ist alles möglich. Aber die Verwaltung und das an den Start bringen, nachher auch das, wenn im Winter ein Winterräumdienst ist, das geht nicht mehr. Und das habe ich jemand gefunden, das bauen wir jetzt gerade auf, der auch ein Händchen dafür hat, der da Lust drauf hat, und da werden wir jetzt Objekt für Objekt dann auch übergeben, dass ich das Thema auch nicht bei mir habe. Ja, das ist auch wieder so ein Anfangsschmerz, aber das geht. Wichtig ist, dass das partnerschaftlich funktioniert. Da darf keiner, und das ist nicht unser Weg, ja. Das ist nicht maximierend, wie wir da vorgehen, dass wir sagen, da kriegt jemand nur ein ganz geringes, sondern das muss auch für den anderen Spaß machen. Thema ist nicht bei mir.
Ja, ja, genau. Die Opportunitätskosten sind viel höher. Wenn du da versuchst, noch eine Mark 50 zu sparen. Ja.
Ja.
Was ist dein Blick Immobilienmarkt die nächsten Jahre? Machst du dir Sorgen um irgendwas?
Ich bin in einer Region, in einer Struktur, wo natürlich auch viel im Wandel ist. Das Thema Automobil hast du eben angesprochen. Ich würde mir wünschen, weil ich China erlebe, dass wir uns schon nochmal stärker anstrengen. Ja, wir führen
als Deutschland,
als Europa. Wir werden sonst in die Situation kommen, dass das sowieso passiert. Wir sehen den Wettbewerb da draußen und ich glaube, es ist nötig, dass wir alle nochmal eine andere Diskussion führen. Wir führen teilweise Diskussionen über andere, viel über USA, über China, also über andere Systeme, Länder, Präsidenten. Ich würde mir wünschen, dass wir uns mit uns selbst beschäftigen, was wir denn eigentlich wollen, was ist unser Plan nach vorne. Das, glaube ich, fehlt noch ein Stück, ja.
Weil das wichtig ist für den Standort Deutschland und
extrem wichtig
auch für die Immobilien in Deutschland.
Genau. Und am Ende kommt es in der Immobilienseite immer um die Mikrolage an. Ich denke, da habe ich nicht so die Sorge. Meine Sorge ist eher das große Ganze, dass wir auch wirklich nach vorne bewegen. Das wäre mir nochmal wichtig mitzugeben.
Sehr gutes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, Peter. Super, super inspirierend.
Danke für die Einladung, Marco. Und ich drücke euch die Daumen fürs Festival. Es ist Wahnsinn, was ihr da aufgebaut habt. Ich ziehe da meinen Hut.
Vielen Dank, Peter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.